Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, guten Abend. Tat und Konsequenz heißt der Titel dieser Sendung heute Abend. Das bedeutet, ich möchte gerne wissen, was ihr in eurem Leben schon getan habt und welche Konsequenzen das hatte. Also ich meine, was ihr angestellt habt, was ihr ausgefressen habt, was ihr verbrochen habt, verbockt habt, nennt es wie ihr wollt. Ich möchte wissen, was ihr getan habt und was die Konsequenz war, also was der Preis war, den ihr dafür zahlen musstet.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Interpretiert es für euch, wie ihr möchtet. Ich lade euch ein, anzurufen. Wir können miteinander ins Gespräch kommen. 3 Stunden geht die Sendung heute. Ab 23 Uhr heißt sie dann Late Line. Und ja, ich frage euch ein bisschen was Persönliches. Ihr könnt gerne auch anonym anrufen, unter anderem Namen und so. Natascha, meine Redakteurin heute, die wird euch da verarzten. Also wenn ihr sagt, nee, mach mal lieber einen anderen Namen und so. Überhaupt gar kein Problem. Ich möchte wissen, was ihr angestellt habt, was ihr verbrochen habt. Also was waren eure Missetaten? Kann ja sein. Kleine Sachen. Kann ja sein. Große Sachen. Krasse Sachen. Ich möchte wissen, welche Konsequenzen die hatten. Seid ihr hart bestraft worden dafür? Seid ihr hart genug bestraft worden? Oder seid ihr vielleicht ungeschoren davongekommen? Hat euch nie jemand erwischt? Was habt ihr schon angestellt und welche Konsequenzen hatte das? Für euch, persönlich, juristisch, für andere. 0331 70 97 110, die Nummer. Wir rufen euch gern zurück. Tat und Konsequenz heißt es. Etwas hochtrabend zugegebenermaßen, aber darunter verbirgt sich ja ganz Gegenständliches. Heute im Blue Moon. Bis gleich. Ich möchte gerne wissen, was ihr getan habt schon mal in eurem Leben, was ihr ausgefressen habt, was ihr verbockt habt, was ihr angestellt habt, was eure Missetaten waren, auf die man rückblickend vielleicht nicht allzu stolz ist, aber die vielleicht zum eigenen Leben dazugehören. Und ich möchte wissen, welche Konsequenzen das für euch hatte. Es heißt ja immer im Leben, alles, was du tust im Leben, hat Konsequenzen. Hatte das Konsequenzen für euch? Also ich meine, hatte das strafrechtliche Konsequenzen, juristische Konsequenzen? Hatte das Konsequenzen, das, was ihr getan habt? Ich weiß ja nicht, was es ist bei euch. Jeder hat ja irgendwie so einen, ja, irgendwie einen dunklen Fleck im Keller, oder wie heißt das Sprichwort? So ähnlich. Bei manchen ist er halt größer und bei anderen ist er kleiner. Hatte das Konsequenzen für eure Biografie, für euer Leben? Sind das Konsequenzen, wo ihr aktuell noch mit zu tun habt? 0331 70 97 110, die Nummer. Tat und Konsequenz, heute das Thema im Blue Moon. Was habt ihr angestellt? Was habt ihr verbrochen? Und welche Konsequenzen hatte das? Seid ihr bestraft worden dafür? Seid ihr hart bestraft worden dafür? Seid ihr gar nicht bestraft worden dafür? Weil ihr vielleicht nicht erwischt wurdet oder weil ihr nochmal eine Chance bekommen habt oder so? Was habt ihr gemacht schon, wenn ihr das jetzt von mir hört, wenn ich sage, was habt ihr getan und welche Konsequenzen hatte das? An welchen Punkt, an welchen Moment, an welche Dinge in eurer Biografie denkt ihr dann?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Blue Moon auf Fritz, wo es um Tat und Konsequenz geht. Alle Taten, die man im Leben begeht, die haben Konsequenzen. Und ich möchte gerne wissen, was ihr gemacht habt, was ihr getan habt, was ihr ausgefressen habt. Aktuell in den letzten Jahren in eurem Leben und welche Konsequenzen das für euch hatte. Juristisch, persönlich, sozial. 0331 70 97 110. Das ist unsere Nummer. Und aktuell irgendwie alle Hörer weg, gerade noch 4 Leute da, die angerufen haben und jetzt auf einmal blinkt alles nur noch. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, Natascha, meine Redakteurin, hatte alles im Griff. Keine Ahnung, was da gerade die Panne war. Tavo hat uns geschrieben, ich wurde mal verurteilt für eine Sache, die ich nicht begangen habe, durch die Uneinsichtigkeit der Richterin. Man muss sich das so vorstellen, man hat wegen Mobbing gekündigt, ist physisch und psychisch down, bekommt deswegen auch kein Arbeitslosengeld bzw. Krankengeld, weil leider auch nicht sofort ein neuer Job da ist und man wird dann noch von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil man angeblich seinen Chef bedroht hat. Dabei hat der sich die Story nur aus den Fingern gesogen und Mails zusammengenommen, die gar nicht zusammengehören und ein Kunstbild aus dem Netz genommen, wo noch nicht mal ich selber abgebildet drauf war. Dann schreibt Tavo weiter, das ist so, als wenn man am Boden liegt und jemand tritt nochmal drauf. Damals hatte ich auch keine Kohle, um mir einen Anwalt zu leisten. Und selbst wenn, die Begründung einiger Anwälte lautete, die Strafe ist zu niedrig, um dass es sich für sie lohnen würde, einen Anwalt zu nehmen, der wäre teurer als die Strafe. Hey, in welchem Land leben wir denn? Mir blieb nichts anderes übrig, als durch extreme Umwege mit Hilfe des Gesundheitsamts und eines Psychotherapeuten die Strafe ein bisschen abzumildern. Aber schuldig bin ich trotzdem geblieben. Ist inzwischen verjährt, aber naja. Und dieselbe Richterin verhandelt jetzt wieder einen Fall, wo ich involviert sein soll. Ist die Frage, ob Gerechtigkeit in diesem Land wirklich noch existiert oder nicht? Das schreibt uns Tavo in seinem langen Facebook-Eintrag auf die Frage, was habt ihr ausgefressen, was habt ihr angerichtet und welche Konsequenzen musstet und müsst ihr dafür tragen in eurem Leben, in eurer Biografie oder ganz aktuell. Tavo, dann muss ja aktuell dann Konsequenzen tragen für etwas, was er gar nicht getan hat. Okay, auch so kann man meine Frage interpretieren. Tat und Konsequenz, der Titel dieser Sendung. 0331 70 97 110, die Nummer. Was habt ihr angestellt und welche Konsequenzen hatte das? Patrick, grüß dich.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Patrick, was hast du ausgefressen?
Ja, naja, ich bin vor ein paar Jahren, hatten wir uns ein schönes Baumhaus gebaut und bin ich natürlich runtergesprungen und hatte mir leider den Arm gebrochen.
Okay, Baumhaus gebaut, runtergesprungen, Arm gebrochen. Ist glasklar, ja. Tat, das Baumhaus gebaut und runtergesprungen, die Konsequenz, den Arm gebrochen. Und dann durftest du, also du bist jetzt 18, da warst du noch ein paar Jahre jünger, nehme ich an, jahrelang ja, nicht mehr auf dem Baumhaus spielen.
Ja, genau, so kann man sagen.
Das war alles?
Ja, naja, genau so, ja.
Nicht mal ein krasser 3000-Viertel-Bruch oder so, der ja, schlecht verheilte und jetzt ist der Arm krumm?
7 Tage im Krankenhaus und mehr war nicht.
Okay. Hat das für dich irgendwelche Konsequenzen, jetzt mal im Ernst gefragt, bis heute,
naja,
dass du irgendwie Höhenangst hast oder nicht mehr so leichtsinnig bist oder so? Oder ist das einmal passiert und dann ist auch weg?
Ja, naja, eigentlich jetzt schlimmer mit Höhe und alles. Also jetzt klärt er schon mal gern, wo es höher ist, hoch und...
Patrick?
Ja?
Ja? Also klärt das nicht mehr gerne irgendwo hoch?
Nee, so also nicht schon, wo es bis 10 Meter und das ist gar nicht so mein Typ mehr. Und
okay, und das liegt an diesem einen Ding?
Ja, denke ich doch.
Und hast du mal versucht, oder das Bedürfnis, dagegen anzugehen und das eben loszuwerden, diese Furcht davor? Oder ist egal, ja, kannst du mitleben?
Eigentlich kann ich damit leben, ja.
Schön. Das können ja die wenigsten über sich behaupten. Patrick, vielen Dank dir.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüssi.
Tat und Konsequenz. Ihr könnt es frei interpretieren. Ich gebe das gar nicht vor. Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was tut man alles in seinem Leben? Was kann man tun? Ich meine jetzt natürlich nicht die tollen Sachen, die grandiosen Sachen, sondern die Sachen, die man anstellt, die Sachen, die man ausfrisst, die Sachen, die man verbockt und welche Konsequenzen die haben, wenn man das mal so ein bisschen reflektiert, ne, was da irgendwie so passieren kann. Was manchmal sind die Konsequenzen klein und es ist irgendwie, ja, okay, hat sich gelohnt, das zu machen oder nicht. Manchmal begleiten sie einen für eine ziemlich lange Zeit. 0331 70 97 110, die Nummer Tat und Konsequenz. Was habt ihr angestellt? Welche Folgen, welche Konsequenzen hatte das? Die Frage an euch, auch an den Max aus Kaiserslautern. Hallo Max.
Hi.
Max, was war die Tat und was die Konsequenz?
Die Tat war eigentlich, dass ich im Bus ein bisschen aufmerksam war und gesehen habe, dass ein Vater seine Tochter geschlagen hat. Die anderen haben weggeschaut. Ich habe halt beim Jugendamt gesagt, hey, die machen da was und schlagen das Kind, das geht nicht. Und kurz darauf habe ich dann Post bekommen, von wegen, ja, Verleumdung und sie wären öfters bei der Familie gewesen und die haben auf heile Familie gemacht und hab dann halt eine Anzeige am Hals gehabt wegen Verleumdung.
Im Ernst, ja? Und aber ja. Das heißt, wie ist das ganze Vorgang? Du hast beim Jugendamt angerufen oder bist zur Polizei gegangen oder wie kam das ins Rollen dann?
Also, ich kannte die Leute und hab mir halt gedacht, was machst du, weil du siehst sie jeden Tag im Bus und der Vater schlägt die Tochter und das kann ja nicht sein. Und war dann beim Jugendamt und hab dann halt gesagt, hey ihr, da ist eine Familie, ich sehe die immer im Bus, der Vater schlägt die Tochter, das geht nicht, guck mal da.
Aber du bist extra zum Jugendamt hingegangen, zu so einer Sprechstunde oder musstest da eh hin, wegen was anderem?
Ich bin da extra hingegangen. Bei so einer Sprechstunde, wo man dann auch sich beraten lassen kann, diese Sachen, und habe das dann zur Sprache gebracht und die haben gesagt, ja, wir gucken uns das an. Natürlich waren das aber keine unangekündigten Termine, wie ich es mitbekommen habe, sondern angekündigte Termine. Und da kann ich mir vorstellen, dass die auf heile Familie gemacht haben.
Es entbehrt natürlich auch nicht einer gewissen Logik, dass man nicht jedem Dahergelaufenen einfach glaubt, der über eine Familie irgendwas erzählt und dann wahllos Familien kontrolliert. Also Max, deine Beobachtung in allen Ehren, natürlich glauben wir dir das, aber du könntest ja auch jemand anders sein, der mit Absicht dieser Familie Schaden zufügen will, ne?
Korrekt, aber es haben sich mehrere Leute gemeldet, weshalb das dann nachgeschaut worden ist. Es haben sich viele Leute gemeldet, die dann halt auch wahrscheinlich im Bus gesessen haben und das mitbekommen haben und dann das halt auch dort zur Sprache gebracht haben. Und von der Dame habe ich dann gesagt bekommen, ja, sie sind schon der Sechste, der mir das erzählt und wir schauen uns das an.
Okay, ich weiß nicht, wie das Jugendamt arbeitet, ab wann die da tätig werden müssen, wollen, dürfen, aber sie sind es auf jeden Fall. Sie sind tätig geworden, haben sich die Familie angeschaut und sie haben keinen Grund gefunden, irgendwelche Schritte einzuleiten.
Korrekt, also wie ich das jetzt noch mitbekommen habe, ich hatte ja dann die Verleumdungsklage und die wurde dann auf einmal vom Tisch geworfen und dann hieß es, ja, sie waren einmal unangekündigt dort und haben sich das Kind angeschaut und dann kam wohl raus, der Vater säuft und schlägt Mutter und Kind und die Mutter hat sich nicht getraut, zum Jugendamt zu gehen, weil er ihr halt dann halt gedroht hat. Und den beiden geht es jetzt besser und haben jetzt eine eigene Wohnung und ja, was mit dem Vater ist, weiß ich nicht.
Also die beiden sind weg vom Vater jetzt. Also hat es doch was gebracht?
Es hat was gebracht, aber das kam eigentlich nur wegen dieser Verleumdungsklage, die dann halt vom Tisch kam. Weil sie nochmal unangemeldet dort waren, weil ich gesagt habe, ich habe nicht gelogen und die anderen werden doch wohl auch nicht gelogen haben. Da muss was sein.
Okay. Falls irgendwelche Mitarbeiter in irgendwelchen Jugendämtern gerade zuhören, würde mich wirklich mal interessieren, wie so ein Jugendamt da arbeitet und wie es von der anderen Seite des Schreibtisches aussieht. 0331 70 97 110, das nur am Rande. Max, wie ist diese Verleumdungsklage? Was stand da drin? Was wurde dir vorgeworfen und wie ging das weiter?
Also mir wurde vorgeworfen, dass ich halt die Familie in einem schlechten Licht dastehen lasse und dass ich halt gelogen hätte und eine Falschaussage gemacht hätte, was nicht stimmt, weil es waren ja mehrere Leute. Und es ging dann weiter, dass ich dann vorgeladen wurde und meine Aussage aufgenommen wurde und ein paar Wochen später habe ich dann nochmal Post bekommen. Ja, die Verleumdungsklage ist vom Tisch. Es hat sich dann rausgestellt, dass halt die Behauptungen doch der Wahrheit gemäß waren und somit war es keine Verleumdung.
Wer hat denn diese Verleumdungsklage oder wer hat denn diese Anzeige gegen dich gestellt?
Das war wohl die Familie, denke ich mir.
Okay, aber das heißt, die Tatsache, dass das Jugendamt jetzt die Lage anders bewertet, heißt ja nicht zwangsläufig, dass die nicht immer noch dich anzeigen können wegen Verleumdung, weil sie meinen, dass du in diesem einen Fall etwas Falsches gesagt hast oder sie mit Absicht angeschwärzt hast.
Das stimmt, aber ich denke, dass es die Familie war, weil ich habe ja das Ganze nicht anonym getan, was wahrscheinlich andere getan haben. Und dass das Jugendamt dann vielleicht gesagt hat, ja, der und der hat euch angeschwärzt. Und die dann gesagt haben, gut, dann machen wir eine Anzeige wegen Verleumdung, weil die Wahrheit sieht ja anders aus.
Das heißt aber, wenn man mal zusammenfasst, du hast hingeschaut, du hast dich gemeldet, hast das einer entsprechenden Behörde, einer entsprechenden Stelle gesagt, was du gesehen hast und es hatte letztendlich Erfolg. Also du warst Teil davon, dass es hoffentlich jetzt Frau und Kind besser geht, der Mann vielleicht gezwungen ist, auch seine Probleme zu lösen und anzugehen. Und es war auch richtig, das zu machen.
Genau. Denn, wie gesagt, der Vater hat halt gesoffen ohne Ende und hat halt Mutter und Kind geschlagen. Und ich finde, das geht einfach nicht, wenn man Mutter und Kind schlägt, weil das Kind kann ja nichts dazu, wenn irgendwas nicht klappt.
Ja, also Kinder schlagen ist generell, ich weiß nicht, wie das strafrechtlich ist. Ich glaube, es ist auch nicht mehr erlaubt, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall in den meisten Fällen kontraproduktiv. Ja, aber wie hast du dich da eigentlich gefühlt, als diese Anzeige kam? Also eine Klage ist es doch es ist doch erstmal eine Anzeige, oder? Bevor es dann eine Klage wird, oder?
Es ist eine Anzeige und danach kann dann, glaube ich, geklagt werden. Hm. Und man fühlt sich in dem Alter wirklich unwohl. Man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Man weiß nicht, wie das Ganze vonstatten geht und man weiß auch nicht, was da jetzt genau gemacht wird. Also es war ein Gefühl, mir war richtig unwohl und übel und habe das erstmal meinen Eltern gezeigt und die waren auch erstmal geschockt, denn ich habe ja die Wahrheit gesagt und wussten nicht weiter.
Also hattest du Angst, dass das durchkommt und dass du letztendlich dann als Beklagter Konsequenzen daraus ziehen musst, dass du also dann zu irgendeiner Strafe verurteilt wirst? Dachtest du, dass das passieren kann?
Die Angst war da. Ich habe immer wieder gehofft, dass vielleicht noch das Ruder rumgerissen wird und es dann heißt, ja, ich habe doch nicht gelogen oder dass er vielleicht vor dem Gericht dann halt rauskommt, dass andere Zeugen das auch gesehen haben und das bezeugen können. Und natürlich ist die Angst da, dass du verurteilt wirst und Sozialstunden oder eine Entschädigung oder irgendwas zahlen musst. Und in dem Alter ist das halt nicht gut. Das
ja, klar. Tut auch nicht gut. Aber ich stelle mir das gerade vor, das kommt tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung. Da ist dieser 16-jährige Schüler, also du, der im Bus das beobachtet hat, der keinen persönlichen Kontakt zu dieser Familie hat, der, es ist jetzt so Küchenkriminalistik, aber der gar kein Motiv hätte, mit Vorsatz diese Familie anzuschwärzen, diesem Vater einen reinzuwürgen, der die gar nicht kennt, der so, also wieso sollte der Richter so entscheiden? Auf welcher Grundlage irgendwie und dich dann am Ende verknacken? Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist und kein Kriminaler, keine Ahnung, wie das dann in Wahrheit funktioniert.
Ich glaube, am Anfang gehst du vom Schlimmsten aus. Also du hast so am Anfang diese Angst, dass der Richter gegen dich ist und dass er dich hart verurteilen wird. Und nach, wenn man den ersten Schock verdaut hat, denkt man auch klarer und denkt sich, gut, ich habe eigentlich die Wahrheit gesagt und mir kann nicht viel passieren, theoretisch. Aber das kommt erst hinter. Am Anfang ist halt dieser große Schock, wenn dann die Post kommt und das heißt eine Anzeige wegen Verleumdung.
Hut ab für deinen Mut, Max, und dass du zum Jugendamt gegangen bist und gesagt hast, das kann ich nicht einfach so stehen lassen, das kann ich mir so nicht anschauen, dass da ein Vater seine Tochter schlägt. Und danke für deinen Anruf.
Danke, kein Thema.
Tschüss.
Tschüss.
Tat und Konsequenz, so heißt der Titel dieser Sendung. Ich möchte wissen, was ihr getan habt und welche Konsequenzen das hatte. Was ihr angestellt habt, was ihr ausgefressen habt, was ihr verbrochen habt, verbockt habt. Interpretiert es gerne, wie ihr wollt. Ich lade euch ein, anzurufen und aus eurer Biografie, aus eurem Leben zu erzählen. Und ja, mal zu erzählen, ob das, was ihr getan habt, große, weitreichende, harte Konsequenzen für euch hatte. Oder hat es gar keine, seid ihr ungeschoren davon gekommen. Es heißt doch immer, alles, was du tust im Leben, das wird eine Folge haben, das wird eine Konsequenz haben, ob das jetzt eine schöne ist oder eine positive oder ne, du wirst sozusagen bezahlen müssen oder bezahlt werden, nichts passiert, einfach so, du kannst nicht etwas tun, ohne dass daraufhin etwas geschieht. Ne, ihr versteht, worauf ich hinaus will. So, also was habt ihr getan und welche Konsequenz hatte das? Ich meine natürlich primär die Missetaten, die man tut, denn für die schönen Sachen, ja, würde man wohl wahrscheinlich nicht Konsequenz nennen, was dann passiert, sondern ja, eine Folge, etwas Glückliches oder so. Aber was habt ihr wirklich getan? Und welche Konsequenzen hatte das? 0331 70 97 110. Jenny aus Treptow, hallo.
Ja, hi.
Jenny, du wolltest jetzt konkret zu Max nochmal was sagen.
Ja, genau. Ich wollte nur einen Kommentar abgeben. Und zwar, dass ich das richtig super finde, dass es offenbar immer mehr Menschen gibt, die halt die Augen offen halten und die Augen halt nicht verschließen von dem, was um ihn herum passiert. Und dann halt tatsächlich das Jugendamt einschalten. Und das finde ich richtig super. Und ich hoffe, dass das mehrere Menschen machen, weil es, glaube ich, ganz, ganz viele Kinder gibt, die Hilfe brauchen. Und wenn jemand halt sowas hört, am besten lieber immer das Jugendamt einschalten, dass da halt was unternommen wird.
Arbeitest du also, in einer Behörde oder ist das jetzt so ein einfach
nein,
aus dem Privatwinkel
hier? Ich glaube, das ist ein ganz schön krasser Beruf. Also Gott sei Dank arbeite ich da nicht. Hm. Möchte gar nicht wissen, was die am Tag so alles da auf dem Tisch haben. Also an Fällen, was da alles so in Familien abgeht. Aber ich bin halt auf jeden Fall jemand, also ich werde halt aktiv, wenn ich merke, bei Kindern stimmt was zu Hause nicht. Ich habe das schon öfter gemacht und bin auch froh im Nachhinein, dass ich das gemacht habe.
Wo merkst du das dann? In welchem Zusammenhang begegnest du diesen Kindern?
Na, ich mag halt Kinder sehr gerne. Bei uns wohnen in der Umgebung auch einige Kinder. Und also ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, weil es ja halt Radio.
Okay. Besser als Fernsehen, aber verstehe.
Also ja, na, das sowieso, ohne Frage. Also ich bin halt mit einigen Kindern in Kontakt, rede mit denen, treffe die halt öfter mal. Und da ist halt schon oft vorgekommen, dass ich Kinder halt öfter getroffen habe und die halt Vertrauen zu mir gefasst haben und mir dann oft halt Dinge erzählt haben, ja, die wirklich nicht schön, also schlimm waren.
Was,
und da, ja. Da bin ich dann immer sofort tätig geworden. Ich habe zu den Kindern nichts gesagt, ich habe zu niemand anderen was gesagt. Ich habe einfach dort angerufen, habe gesagt, ich bin die Nachbarin, der Kleine hat mir das und das erzählt oder die Kleine. Und dann sind die meistens auch relativ dankbar, dass man anruft. Und der junge Mann hatte was davon gesagt, dass er eine Klage erhalten hat, weil behauptet wurde, dass das, was er gesagt hat, nicht stimmt.
Genau, offensichtlich, und der Vater hat ihn dann zurück angezeigt wegen Verleumdung, so hat Max
auch
das erzählt.
Auch noch der Vater, ja. Ich meine, der Vater, der ganz genau weiß, was er macht, der besitzt dann auch noch die Frechheit und klagt diesen Jungen an, nur weil er die Wahrheit ans Tageslicht bringt, ja. Also, ohne Worte, oder? Aber ich finde es richtig super, von dem jungen Mann finde ich das richtig super, dass er denn auch nicht noch in letzter Minute, er hätte ja auch sagen können, ja okay, dass ich die Klage jetzt nicht bekomme, behaupte ich jetzt einfach, dass es nicht stimmt, was ich gesagt habe oder irgendwie sowas in der Art, aber er ist halt dabei geblieben und es ist ja auch was passiert und das finde ich richtig toll.
Jenny, wie war das denn in diesen Fällen, die du ins Rollen gebracht hast oder die du beobachtet hast? Wenn, ich meine, ganz so einfach ist es ja auch nicht, das Jugendamt kann ja nicht zaubern, hat ja auch nur sehr begrenzte Rechte, sehr begrenzte Möglichkeiten. Und es gibt ja auch die Gefahr, dass es dann zu Hause für das Kind noch schlimmer wird, weil die, fiktiv jetzt mal gesprochen, die möglicherweise gewalttätigen Eltern eben diesen Frust und diesen Druck, den es dann noch vom Jugendamt gibt, noch mehr an den Kindern auslassen und so. Also wie war das bei dir? Du hast gute Erfahrungen gemacht.
Diese Befürchtungen hatte ich halt auch und ich gehe dann auch nicht zum Jugendamt und sage, ja, die Kinder werden da verprügelt und ich gehe da nicht hin und mache die Eltern schlecht und mache die Jugendamtleute wütend auf diese Eltern, sondern ich gehe da einfach hin, schilder das ganz sachlich und sag halt von vornherein, dass ich halt mir vorstellen könnte, dass sowas passiert, aber ich glaube, das wissen die auch schon selber beim Jugendamt, weil die haben mir dann halt auch schon gesagt, dass es nicht selten der Fall ist, dass die Jugendamtleute nach Hause kommen und sich die Kinder vor Angst unterm Bett verstecken, weil sie halt Angst haben, etwas zu sagen, was den Eltern nicht passt. Weil die Eltern logischerweise oder nicht einige Eltern im Vorhinein sagen, ja du, wenn da mal jemand nach Hause kommt, den darfst du aber nichts sagen. Bei uns ist alles schön zu Hause, bei uns ist alles normal zu Hause. Und ein Kind ist da natürlich total verunsichert.
Ja, und ein Kind ist ja vor allen Dingen bis zu einem gewissen Alter auf jeden Fall solidarisch mit den Eltern und will ja auch bei den Eltern bleiben, selbst wenn es dort geschlagen wird.
Ja, weil die halt denken, dass das normal ist. Wenn die so aufwachsen, klar wissen die in ihrem Hinterstübchen, merken die bestimmt irgendwo, dass da was nicht stimmt. Aber wenn die damit aufwachsen, denken die ja, das ist normal. Das ist halt das Schlimme. Da muss dann halt erst jemand kommen und sagen, du, das ist nicht gut, was der Papa oder die Mama da macht. Und also sogar bei dem kleinen Jungen, bei dem es mir gerade geht, bei dem merke ich halt auch, der will nicht von zu Hause weg. Also der hat ganz doll Angst davor, weil die Mama halt auch immer sagt, du bist nicht lieb. Wenn du nicht lieb bist, kommst du ins Heim. Und was der Papa macht, darüber schweigen wir mal lieber. Also der Stiefpapa. Und ich hoffe, dass mittlerweile was passiert.
Hm. Okay, aber also, du kannst es ja auch nicht eins zu eins nachverfolgen. Ne? Ich meine, du gibst gewisse Hinweise oder Anregungen, du beschreibst dem Jugendamt deine Beobachtungen, aber die informieren dich ja nicht zurück, wie es da weitergeht.
Nee, das dürfen die nicht.
Nee,
das dürfen
zu Recht. Die nicht. Aber, geht dich ja auch nichts an eigentlich.
Ne? So ja, im Prinzip schon, aber ich will halt versuchen, irgendwas zu ändern, also was kann ich denn sonst machen? Ich kann ja leider nur beim Jugendamt anrufen. Die Eltern, ich hatte ja auch versucht, an die Mutter heranzukommen, aber die Mutter ist eine ganz störrische, ich-bezogene Frau. Also das war keine gute Idee, da wollte ich dann lieber nicht weiter auf mich aufmerksam machen, bevor ich jetzt ins Jugendamt gehe. Und ja, also ich wollte halt einfach nur sagen, dass ich es toll finde, dass es anscheinend immer mehr Leute gibt, die halt gucken, die nicht die Augen verschließen. Und bitte macht weiter so.
Ein Plädoyer, Jenny, was wir eigentlich fast am Ende der Sendung hätte bringen können, und dann gehen alle so nach Hause und manche übersetzen es dann damit, dass man alles denunzieren soll, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, und das Auto mal mit dem linken Profil des rechten Reifens ganz oben einmal kurz so ein Stückchen auf dem Bürgersteig gleich die Bullen rufen, die Polizei rufen.
Nee, das ist,
aber
das
so hast du es natürlich gemeint. Das ist jetzt meine Verballhornung.
Also ich muss auch sagen, bei diesen Kindern, die ich gemeldet habe beim Jugendamt, die kannte ich alle eine Weile. Über mehrere Monate. Also ich bin jetzt nicht so, wenn ich bei einem Kind, sagen wir mal, einen blauen Fleck sehe, dass ich dann zum Jugendamt renne und behaupte, die werden gehauen. Das ist genau der Fehler, weil dadurch kommt es, dass Jugendamtbeamte den Leuten oft keinen Glauben schenken. Die haben zu mir auch gesagt bei dem einen Jugendamt, warum melden Sie das denn jetzt ausgerechnet jetzt? So ganz komische Fragen haben die gestellt, wo ich halt gemerkt habe, dass die wohl sehr oft angelogen werden. Also stell dir mal vor, da ist ein Mann, eine Frau, die gehen auseinander, haben ein Kind zusammen,
ja, klar.
Mutter hat Sorgerecht, der Mann ist wütend und, sagen wir mal, ziemlich dumm, ja, unüberlegt, ruft beim Jugendamt an und behauptet, ja, meine Frau, die schlägt ihr Kind, die ist nicht fähig, auf mein Kind aufzupassen. Ich will, dass das zu mir kommt, die Frau ist unfähig.
Ja.
Obwohl es halt eine Lüge ist, wird dem im ersten Moment Glauben geschenkt. Und so.
Das weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich
sowas.
Auf denjenigen an, der das bearbeitet. Ich glaube auch nicht mal, dass man dafür dumm sein muss, sondern einfach nur besonders verletzt. Ich glaube, das kommt in allen möglichen Kreisen vor.
Nee, ich meine nicht, dass die Person dumm ist, sondern dass es dumm ist, so eine Handlung zu begehen.
Okay.
Also zu lügen und dort so eine Behauptung zu machen, dass es dumm.
Verstehe.
Und da ist natürlich recht klar, die Person macht es aus der Situation heraus, dass sie halt verletzt ist oder eher. Aber das ist schon wirklich ein
doberer Plan. Jenny, und jetzt nochmal ganz, ganz praktisch, bevor wir dann die Nachrichten senden, wer das jetzt hört und denkt, ja Mensch, ich sehe da eigentlich auch manchmal Sachen und ich würde gerne, wie kann man sich denn eigentlich ans Jugendamt wenden, jetzt mal ganz profan?
Einfach ins Internet und dann den jeweiligen Bezirk raussuchen und dann gibt es eine dementsprechende Telefonnummer dazu. Für jeden Bezirk gibt es ein Jugendamt. Also wenn jetzt...
Da gibt es richtig so eine, ich sehe was ich nicht in Ordnung finde, Nummer.
Ja, es gibt auch spezielle Kinder-Notrufnummern. Da ist wirklich 24 Stunden jemand zu erreichen. Da musste ich Gott sei Dank noch nie anrufen. Gibt es aber. Also ich hatte mal einen Kumpel, der hat mir erzählt, ja, er hatte mal einen Nachbarn, da hat er jeden Abend, jede Nacht das Kind schreien hören und den Vater irgendwo raufkloppen hören. Da sage ich, ey, warum rufst du nirgendwo an? Du wohnst da jahrelang und machst nichts. Ja, und dann kamen irgendwelche blöden Ausreden und also richtig peinliche Nummer. Und bei sowas würde ich dann halt zum Beispiel den Kindernotdienst oder Notruf anrufen.
Okay, danke Jenny.
Ich rede schwer zu viel. Ja klar, gerne. Dann schönen Abend noch. Ja,
dir auch, dann. Tschüss.
Ciao.
Die Einschätzung von Jenny oder der Appell von Jenny. Tat und Konsequenz heißt das Thema dieser Sendung. Ich möchte wissen, was ihr getan habt in eurem Leben, was ihr ausgefressen, angestellt, verbrochen, verbockt, was ihr getan habt und was die Konsequenzen daraus waren, was der Preis war, den ihr dafür zahlen musstet. Nach dem Nachrichten, nach dem Fritz-Info geht's weiter damit.
Fritz.
Blue Moon. Mit Henrik Schröder, schönen guten Tag. Ich behaupte mal, jeder von uns, jeder von euch hat irgendwo ein bisschen Dreck am Stecken, nenne ich es mal. Also je nachdem, wo man steht und wie man es selbst definiert und so, ist das mehr, ist das weniger. Jeder von uns, jeder von euch hat schon mal was gemacht, was angestellt, was ausgefressen, was verbrochen. Ich weiß nicht, bei manchen waren das vielleicht irgendwelche Streiche in jüngeren Zeiten, bei anderen waren das größere Kaliber, waren das krassere Sachen. Und meistens haben die Dinge, die man tut, eine Konsequenz zur Folge. Das heißt, klaut man ein Auto, wird man erwischt, bekommt man eine Strafe dafür. So ähnlich meine ich's. Und ich würde gerne wissen, was ihr schon gemacht habt, was ihr schon angestellt habt. Sei es eine kleine Sache, vielleicht eine lustige Sache, sei es aber auch ein echt hartes Kaliber, was ihr schon verbrochen habt, was ihr verbockt habt und welche Konsequenzen es dann dafür gab und wie ihr jetzt mit den Konsequenzen lebt. Also habt ihr eine Strafe bekommen und die Strafe war okay und die Strafe hat euch geläutert oder sie war vielleicht zu hart oder sie war nicht hart genug. Was würdet ihr jetzt sagen? Sind ja vielleicht Sachen, die schon ein paar Jahre her sind oder so. Oder hattet ihr keine Konsequenzen zu spüren gehabt? Oder wir haben auch schon ein paar Mal jetzt den Fall gehabt, über Facebook kamen ein paar Sachen rein, wo Leute etwas gar nicht getan haben und trotzdem dafür Konsequenzen spüren mussten. Tat und Konsequenz, der Titel dieser Sendung, 0331 70 97 110, die Nummer. Ja, und jetzt fehlt nur noch ihr, aber Ingo ist da. Hallo Ingo.
Ja, hallo.
Ingo, aus dem Emsland, gerade im LKW unterwegs.
Ja, genau, richtig, auf der A10.
Und von welcher Tat erzählst du uns?
Ja, also ich war jahrelang spielsüchtig und kaufsüchtig. Und die Konsequenzen, die waren da. Keine Familie mehr, keine Freunde. Also ich war allein auf der Welt, sag ich mal.
War das gleichzeitig kaufsüchtig und spielsüchtig oder kam erst das eine, dann das andere? Oder
hat sich das zusammen entwickelt? Das hat sich zusammen entwickelt. Und auch durch diese Sachen straffällig geworden. Hab mehrere Bewährungsstrafen deswegen gekriegt. Also es war ganz schön hart alles.
Und hast du das dann irgendwann mal therapieren lassen? Also bist du geheilt? Kommst du wieder klar?
Ja, ich komme wieder klar. Also ich habe auch eine Therapie gemacht, die lief über 5 Monate. Das war sehr gut, das hat mir auch geholfen. Ich habe vordem auch mehrere Selbstmordversuche hinter mir und also wirklich und bin auch in die geschlossene Anstalt, also in der geschlossenen Anstalt gewesen. Also das war schon ganz heftig und ich bin froh, dass mein Leben jetzt einfach wieder funktioniert und deswegen habe ich auch einfach mal angerufen und habe gesagt, ich will das mal einfach mal loswerden. Vielleicht hören das auch welche, die das dann auch sehen, dass das Leben dann trotzdem weitergeht.
Was würdest du sagen, was waren so die unmittelbaren Konsequenzen, die du zuerst gespürt hast? Also am Anfang denkt man ja, man hat es im Griff und irgendwann gesteht man sich ein, man hat es nicht mehr im Griff.
Die unmittelbaren, die ersten Konsequenzen waren, also man hat ja Sachen versprochen und was ich heute gemerkt habe, bei Geld hört die Freundschaft auf und überall Geld geliehen und Geld auch geklaut und so und dann, das war das Schlimmste für mich, erst dann stand ich alleine da. Meine Ehefrau, also ich bin heute noch verheiratet, meine Ehefrau wollte mich verlassen. Ich habe eine kleine Tochter und also das war schon hart. Ich hatte mit der Familie gar nichts mehr zu tun. Das war schon eine harte Sache.
Aber ihr seid noch verheiratet und seid jetzt auch wieder zusammen?
Ja, wir sind verheiratet noch und sind auch wieder zusammen. Ich habe mich ja selber aus dem Loch befreit, bin jetzt wieder LKW-Fahrer, habe einen Job. Also deswegen wollte ich das gerne einfach mal loswerden, weil das ist das Leben, also das ist lebenswert. Es lohnt sich nicht, wenn Leute das hören, die auch spielsüchtig sind oder eine Kaufsucht haben. Also das Leben geht weiter.
Und wie hat sich diese Kaufsucht geäußert?
Diese Kaufsucht hat sich geäußert, wie hat die sich geäußert? Die hat sich geäußert, also ich bin in Läden reingegangen und habe einfach Elektrosachen um mich rum gekauft, also die man gar nicht mehr braucht und habe zum Beispiel Laptops dann einfach weiter verschenkt oder Fernseher weiter verschenkt oder einfach weggeschmissen, irgendwann einen Container gestellt. Aber der Kick war für mich, ich bin in den Laden gegangen und habe mit Leuten gesprochen. Das war für mich so ein Kick.
Mhm. Das hättest du natürlich auch machen können, ohne das zu kaufen. Also es muss ja irgendwas...
Ja, dieser Vorgang, das war ein Kick und das hat in einer Therapie auch herausgestellt, dass das dieser gleiche Kick, also es fließt was durch den Körper, das ist der gleiche Kick wie beim Spielen.
Was hast du gespielt?
Ich habe gespielt, also alles, von Roulette bis, also alles, in den Kneipen, ganz normal, an den Automaten, alles.
Also es ging gar nicht so sehr darum, welches Spiel das war, sondern Hauptsache irgendwas gibt's zu gewinnen und irgendwas rollt.
Genau, das war nur der Kick. Hauptsache die Befriedigung ist da und totaler... Ich sehe das heute so, totaler Schwachfug.
Und naja, was heißt Schwachfug? Also ich meine, es kommt ja irgendwo her, ne? Man handelt ja, es gibt ja wahrscheinlich einen Grund dafür, warum man so handelt, wenn man jetzt nicht völlig behämmert ist oder nicht mehr zurechnungsfähig. Gut, das ist man nah dran an der Nichtzurechnungsfähigkeit in diesem Zustand, aber hast du für dich rausgefunden, was eigentlich die Ursache dafür war, dass du so extrem abgegangen bist?
Ja, die Ursache war also familiär. Also da müsste ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das ist aus der Familie rausgekommen.
Ja. Aber es gab eine konkrete Ursache oder Ursachen, die du wirklich definieren konntest.
Ja, die ich heute noch nicht verarbeitet habe. Ich habe eine Schwester gehabt, die ist mit 9 Jahren unter das Auto gekommen. Und da sind so Knackpunkte gewesen in meinem Leben und die hatte ich da nicht verarbeitet, die habe ich heute verarbeitet. Aber die waren einfach nicht verarbeitet. Und diese Knackpunkte, das war also der Auslöser dafür.
Bist du jetzt stärker als zuvor oder als je zuvor?
Ja, auf jeden Fall. Ich lasse mir auch nicht mehr so, früher, also das war ja immer mein Zufluchtsort, weil ich auch Leuten, also wenn Leute mir was gesagt haben, bin ich in die Spielotheken gegangen und ich konnte auch nicht widersprechen. Ich habe immer Ja gesagt und das passiert heute nicht mehr.
Hm. Also du setzt dich eher auch mit deiner Umwelt oder mit den Leuten auseinander, statt dann einfach wegzulaufen und dich,
ja, genau,
weiß ich nicht, abzulenken.
Und, genau, richtig. Das ist, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe immer dann ja gesagt, ja gut, ihr habt recht und ich mache dann, was ihr wollt, aber das ist heute nicht mehr so.
Hm. Das heißt also im Prinzip, die Endkonsequenz oder die Konsequenz stand jetzt aus dieser Spielsucht, aus dieser Kaufsucht, ist eigentlich neues, stärkeres Selbst oder so ein besserer Ingo als vorher eigentlich.
Ja, richtig. Es kommt erst so ein ganz tiefes Tal kommt und wenn man dieses tiefe Tal durchschritten hat, dann geht es wieder aufwärts. Und das ist wirklich eine Konsequenz dadurch. Durch dieses tiefe Tal zu streiten, ist die Konsequenz da, den Berg zu ersteigen.
Hm.
Und dann auch auf diesem Berg zu bleiben, sage ich mal. Das ist wichtig, weil es gibt auch genug Punkte, wo man wieder zurückfallen kann. Es gibt Situationen, da kann man zurückfallen, Krankheit durch das Kind oder berufliche Situation. Aber man muss so stark sein und gefestigt sein und sagen, nee, komm, es geht weiter.
Wo war denn der Punkt, an dem deine Frau wieder mit dir zu tun haben wollte?
Wo ich ehrlich geworden bin, wo ich ihr gesagt habe, so und so sieht's aus. Und die ist auch mit mir durch die Therapie gegangen. Wir haben auch eine Paartherapie, alles hinter uns. Also da hat sie gesagt, okay, solange du ehrlich zu mir bist, ziehe ich das mit dir durch. Und dann, wenn ich jetzt ehrlich zu ihr bin, dann zieht sie das auch mit mir durch. Und das, da bin ich auch also super dankbar für.
Hm. Gibt es da manchmal noch so ein Kribbeln, wenn du, gerade mit dem LKW, du fährst ja, also es muss echt viele Spielsüchtige unter den Berufskraftfahrern geben, so viele oder überhaupt an Leuten, die so unterwegs sind. Oder warum gibt es so wahnsinnig viele von diesen Automatenspielotheken an links und rechts der Autobahn?
Weiß ich auch nicht, aber wirklich, wenn wir nachts da stehen oder so und dann auch mich zum Schlafen lege und dass ich sehe, was für Leute da reingehen, also dann denke ich manchmal, naja, da hast du auch mal zugehört, zum Glück nicht mehr.
Aber das Kribbeln ist da, ja? Also du.
Das Kribbeln, das ist da und das Kribbeln, also ich sag schon, es ist wirklich wahr, da muss man einfach mit umgehen können, ja. Was ich früher nicht konnte, also da habe ich nicht geschafft, aber heute weiß ich, oder ich lenke mich ab oder durch meine Arbeit, die ich jetzt habe, lenke ich mich ab und Hobbys habe ich mir jetzt, ich habe jetzt sogar Hobbys habe ich jetzt, was ich vorher auch nie hatte. Ich bin einfach so in den Tag hineingelebt, das habe ich heute nicht mehr. Und man muss sich einfach so einen 24-Stunden-Weg machen.
Also,
dann klappt das auch. Das ist wichtig. Also und das ist mir so wichtig, also an anderen Leuten, weil ich auch an Therapien teilnehme oder auch anderen Leuten versuche, denen das zu erklären, dass das Leben weitergeht. Deswegen war mir das auch so wichtig, dass ich einfach mal sage, ich rufe bei Sie an, weil ich habe Sie jetzt gehört am Radio und das ist für mich wichtig einfach.
Ist das denn bei der Spielsucht auch so wie beim Alkoholismus meinetwegen, dass wenn man einmal trocken ist, einmal davon weg ist, dann kann man auch nicht mehr in vernünftigen Dosen damit umgehen, sondern man muss es ganz sein lassen?
Man muss es ganz sein lassen.
Hm.
Ich merke das ja schon alleine an bei meiner Tochter an, manch ärgert in die Spielen. Also das ist ein ganz simples, blödes Spiel, sagen wir, für die Familie, aber da merke ich das schon, da kommt schon Druck hoch. Und das lasse ich dann komplett sein.
Wow. Okay, also, verstehe die Dimension.
So, ja, genau, so waren die.
Ingo, danke für den Anruf. Gute Fahrt. Schön zu hören, aber schön zu hören, dass man aus so einem tiefen Loch dann so gut wieder rauskrabbeln kann. Also
ja, das kann man. Also dann, wichtig ist, man muss nur selbst, also sein Mann stehen oder dann die Frau stehen. Das ist wichtig. Wenn man das nicht macht, dann schafft man es nicht, aber sonst schafft man es.
Super.
Und ehrlich zueinander sein, das ist wichtig.
Zumindest am Ende.
Okay.
Bis dann, tschüss.
Alles klar, danke, tschüss.
Ingo ruft aus dem LKW an, kommt eigentlich aus dem Emsland, ist wohl gerade im Sendegebiet unterwegs, hört uns und meinte, ja, er wollte mal anrufen, wollte mal erzählen von seinen Taten und den Konsequenzen. Spielsüchtig, kaufsüchtig gewesen, ganz unten, Schulden, Bewährungsstrafen, Frau weg, Kind weg, ganz unten und hat es dann geschafft, sich durch Therapien, durch viel Kraft, viel Willen wieder da rauszuholen. Hat jetzt wieder einen Job, ist mit seiner Frau wieder zusammen, leben wieder zusammen und so. Also die Konsequenz im Prinzip aus dem, was er getan hat, erstmal ganz große Dunkelheit und gar nichts mehr übrig und dann aber, so wie er es sagte oder meine Frage bejahte, eine stärkere Person, als sie es zuvor war. Was habt ihr getan und welche Konsequenz hatte das?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Tat und Konsequenz heißt das Thema heute. Und ich lade euch ein, anzurufen und zu erzählen, was ihr in eurem Leben schon angestellt habt, ausgefressen habt und welche Konsequenzen das hatte. Juristisch, für euch selbst, für andere. 0331 70 97 110. Hallo, Peter aus Spremberg.
Hallo.
Peter, sag mal, haben wir beide schon mal miteinander telefoniert?
Nein,
in Blumen?
Nicht.
Okay, ich dachte, wir hätten schon mal miteinander gesprochen.
Nein, nein.
Peter, was hast du getan und welche Konsequenzen hatte das?
Ja, ich bin mit 21 in Haft gekommen weil ich einen Menschen getötet habe und habe dafür 13 Jahre kassiert. Ja, bin nun mittlerweile seit 4 Jahren wieder raus und die Konsequenz daraus ist ganz einfach, dass ich mein komplettes Leben in Haft geändert habe. Das heißt, ich habe meine Aggression runtergeschraubt, werde nicht mehr schneller aggressiv, bin zwar immer noch laut, aber ja, komme mit mir selber besser klar.
War das Mord oder Totschlag?
Na, es wurde als Mord gezählt. Also
wurde es für Mord verurteilt?
Ja, genau. Weil das Opfer habe ich liegen lassen. Und wenn ich einen Arzt gerufen hätte, wäre es Totschlag gewesen. Da ich das Opfer liegen lassen habe, wurde es als Mord gezählt.
Wolltest du, dass der stirbt?
Nee, mit Sicherheit nicht. Weil ich glaube nicht, dass jemand, ich zumindest wüsste keinen, der freiwillig jemanden tötet. Also.
Tja, man liest von Leuten, die das wirklich vorsätzlich tun, sonst ist es ja kein Mord. Also Mord muss ja vorsätzlich sein, oder? Sonst ist es ja Totschlag, wenn ich das so...
Das ist ja richtig, das ist alles richtig. Richtig. Aber bei mir ist halt so, dass ich eben nicht wollte. Hm. Und ich habe damit immer noch Probleme. Also da, ich habe knabber immer noch daran.
Wie lange sitzt man denn im Gefängnis, bis es anfängt in einem zu rattern? Also bis man wirklich kapiert, was man eigentlich getan hat, so man das kapieren kann? Geht das sofort und die Gitter gehen zu und alles klar, jetzt weiß ich, warum ich hier bin? Oder wie lange?
Nee, bei mir hat es, ich glaube, 3 Jahre ungefähr gedauert, ich überhaupt realisiert habe, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben oder in der Zeit, bevor ich meine Straftat begangen habe. Und erst damit konnte ich aufbauen konnte meine Straftat nachvollziehen. So ein Stück weit. Ja.
Und fühlst du dich schuldig?
Ja.
Also, Entschuldigung, das soll jetzt irgendwie nicht solche Klischee und ich will hier nicht auf Pathos machen oder so, aber ich überlege gerade, ich versuche mich irgendwie in diese Situation reinzuhören und denke, was würde ich wohl empfinden, was würde ich fühlen? 13 Jahre Knast, das ist ja ewig, du gehst da ja als anderer Mensch raus, als du reingekommen bist, das ist ja, und trotzdem wirst du das ja wahrscheinlich nie loswerden, diesen Moment, gut, du bist ja auch nicht das Opfer, sondern der Täter, aber was macht man jetzt damit den Rest seines Lebens?
Na, man versucht das Beste daraus zu machen. Also ich bin rausgekommen, habe mir sofort Arbeit gesucht, habe mir eine Wohnung genommen. Ja, seitdem, also ich versuche eigentlich nur zu überleben. Ja. Ganz einfach.
Schafft man das denn in so vielen Jahren Knast, irgendwo seine Würde und seine Sensibilität auch so zu bewahren oder wird man da auch so ein Überlebenstier?
Du musst für dich selber kämpfen im Knast. Das ist ganz einfach so. Du bist für dich alleine verantwortlich. Es hilft dir keiner. Ja, die einzigen, die dir da helfen können, aber auch nur, wenn du Hilfe annimmst, sind halt wirklich den Psychotherapeuten oder halt Bedienstete, mit denen man öfter mal reden kann über gewisse Sachen, die einen beschäftigen. Ja, so wie zum Beispiel, Hobbys, die man im Knast machen kann, sind zum Beispiel Musik oder solche Sachen oder halt Sport und über solche Sachen kann man sich mit Bediensteten unterhalten und dann kommt man unter Umständen vielleicht auch mal ein bisschen auf was Privates, wo man selber vielleicht Probleme mit hatte oder auch in der Haftzeit hat. Hm.
Wieso kommt man denn nach 13 Jahren eigentlich schon wieder raus, wenn man als Mörder verurteilt wurde?
Ich habe 13 Jahre Haft bekommen und bin nach 9 Jahren und 10 Monaten entlassen worden. Aufgrund dessen, weil ich habe für mich selber entschlossen, ich habe mich selber dazu entschlossen, eine Therapie zu machen. Habe die Therapie durchgezogen, 2 Jahre lang. Und habe dann die Möglichkeit vom Gericht her bekommen, in den offenen Verzug zu kommen. Und mit Lockerungen und allem. Und das wurde alles natürlich ein Stück weit aufgebaut. Das heißt, du bekommst erst 6 Stunden Ausgang, dann bekommst du irgendwann mal 12 Stunden und wenn alles gut läuft und du dich wirklich fügst, dann musst du dich halt fügen, wenn du was erreichen möchtest. Dann kannst du auch unter Umständen mal eine Nacht draußen bleiben, auf Urlaub. Ja, und von da an musst du im Prinzip gucken, dass du dein Leben ein Stück weit geregelt kriegst, aus der Haft heraus.
Gibt es da auch Leute, die diese 6 Stunden schon versauen und dann besoffen wieder reinkommen und das war's dann?
Na sicher. Du bist zum Beispiel angehalten, kein Alkohol, keine Drogen, kein Schwarzfahren, keinen kriminellen Kram. Und es gibt auch immer Leute, die es halt auch sich selber dann schwer machen, die dann halt sagen, oh, jetzt habe ich 6 Stunden und wenn ich rauskomme, trinke ich gleich ein Bier und das ist ja dann definitiv weg. Naja, bloß auch bei einem Bier bleibt es bei den meisten Leuten nicht. Mhm. Und dann kommen sie halt wieder rein, ein bisschen pusten und dann haben sie die Arschkarte gezogen.
Obwohl das auch echt hart ist, ne? Wenn man, was man im Knast alles nicht bekommt und nicht darf, zumindest nicht offiziell. Und dann darf man dann nach vielen Jahren mal wieder raus und darf nicht mal ein Bier trinken, ist schon auch hart.
Darf ich ganz ehrlich sein? Ich habe es noch nicht mal vermisst.
Ja. Na gut, ist vielleicht auch nicht hart, ist vielleicht auch Kinderkram im Gegensatz zu dem, worum es wirklich geht. Okay, nehme ich zurück.
Ja, nein, darum geht's ja nicht. Bekannte von mir, die aus Haft gekommen sind, die sitzen mittlerweile teilweise wieder ein, aufgrund dessen, weil sie halt der Meinung waren, naja, drinnen brauchte ich das nicht. Dann haben sie es versucht, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit dem trockenen Alkoholiker zum Beispiel. Ja, das ist ein trockener Alkoholiker, der muss aufhören, also der darf definitiv keinen Alkohol mehr trinken. Da zählt auch alkoholfreies Bier dazu.
Hm.
So, und das heißt wirklich nur Wasser, Cola, Saft oder solche Sachen. So. Weil Sucht ist Sucht. Ganz einfach. Und wenn du Alkoholiker bist, dann darfst du nichts mehr trinken und dann solltest du auch nichts mehr trinken, weil du immer wieder in das gleiche Schema zurückfällst und manchmal sogar noch schlimmer wird.
Mir hat mal jemand erzählt, als ich mal in Tegel war, also in diesem riesen Knast in Tegel, der größte Knast Deutschlands, glaube ich, für eine Reportage, da hat mir mal jemand erzählt, dass die Mörder eigentlich in der Regel ein relativ geringes kriminelles Potenzial haben, sondern gar nicht so oft in ihrem Leben straffällig werden und dafür das eine Mal dann aber richtig.
Das Rückfallrisiko bei einem Mörder ist geringer, falls du das jetzt meinst.
Ich zitiere das nur, was er gesagt hat. Ich bin da nicht näher drauf eingegangen und habe mich nicht näher damit beschäftigt oder so. Aber ich stellte es mir immer so vor, dass man eben, dass Leute, die einen anderen Menschen ermorden, ich weiß es nicht, wie man in diese Situation kommt, dass man das tut, dass man dazu auch in der Lage ist und so. Dass es aber nicht zwangsläufig Leute sind, die eh schon eine kriminelle Karriere, seitdem sie 13 sind, hinter sich haben. So hatte ich mir das vorgestellt.
Ja, die meisten fangen klein an. Das heißt, naja, es klingt jetzt doof, aber du gehst im Laden, klaust einen Lolli. Ja, bist zufrieden, dass du nicht erwischt wurdest. Irgendwann hast du dann halt Leute, Freunde um dich rum, trinkst ein bisschen zu viel, bist auf einer Disco und da schubst dich einer und na, dann kommt halt eine Schlägerei. Hast du deine erste Anzeige weg, zum Beispiel. Ja, und irgendwann hast du halt mal den Punkt, wo du dann, wo du dich selber eigentlich nicht mehr leiden kannst und alles, was dir anscheinend negativ gegenüberkommt, ist dann halt, sagen wir mal Opfer.
Hm.
Und irgendwann ist halt bei den meisten Leuten, die ich so kennengelernt habe, ist dann halt der Punkt, der eine sagt, bei ihm war es Notwehr, der andere sagt, ist halt passiert. Und bei mir zum Beispiel war so, ich war jung und dumm und konnte mich selbst nicht leiden, ganz einfach. Hm. Und habe deswegen mein Eigenhass gegenüber andere projiziert. Und habe damit im Prinzip auch meine Straftat begangen.
Peter, kannst du heute verstehen, wenn Leute, die das wissen, die deine Geschichte kennen, die wissen, was du getan hast, sagen, ihre Konsequenz ist, sie möchten mit dir gar nichts zu tun haben, sie möchten mit so jemandem nichts zu tun haben?
Habe ich kein Problem mit.
Okay, ich hätte gedacht, vielleicht denkst du da auch, Leute, ich habe meine Strafe abgesessen, ich bin nicht mehr der, ihr müsst mir eine zweite Chance geben.
Na, ich sag's mal so, ich habe viele neue Leute kennengelernt, bin mittlerweile aber so, dass ich mir meine Freunde konsequenter aussuche. Ja, also ich sondiere da wirklich raus. Wen kann ich als Freund nehmen und wen nicht? Wer schadet mir oder wer ist mir gut gesonnen?
Peter, wir starten jetzt mit der Late Line, mit der nächsten Sendung in wenigen Sekunden und das geht automatisch los, habe ich gar keinen Einfluss drauf. Deswegen vielen Dank dir an dieser Stelle für das Gespräch.
Alles klar, vielen Dank.
Tschüss, Peter. Tschüssi. Bis dann.
Ciao.
Wow.
Fritz. Und das hört man.